Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Guten Tag, heute zu einer neuen Ausgabe von Installateur TV Podcast. Es ist jetzt inzwischen schon die 103. Ausgabe. Mein Name ist Herbert Bachler. Heute machen wir eine kleine Zeitreise. Am Beginn der Pandemie im Mai 2020 war es, hatte ich ein Gespräch, welches relativ viel Resonanz gehabt hat. Es ging um das Haus der Zukunft. Heute habe ich ihn das zweite Mal im SHK Branchenpodcast bei mir. Servus, lieber Dr. Andreas Pippenbrink von E3DC.
Servus, Herbert.
Wenn man dich sehen könnte, wir sind ja über Teams verbunden, du in Osnabrück heute wieder, gestern noch in Kitzbühel. Du streust heute noch, ja. Ich glaube, da hat das Kitzbühel-Wochenende dir noch ein bisschen ein Strahlen mitgegeben, oder?
Ja, das ist richtig. Wir haben ja, um die Marke weiterzuentwickeln, Herbert, sind wir ja auch Hauptsponsor vom Deutschen Skiverband neben Würth, Bogner und Audi. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass einer in Österreich mal als Deutscher aufs Treppchen fährt. Und das hat der Linus Strasser ja erfolgreich getan im Slalom.
Ja, aber Skifahren hat er auch in Tirol gelernt. Ne?
Das ist richtig.
Du hast ja auch eine Riesenexpertise. Du bist CIO von E3DC, hast das gegründet. Stell dir einmal allen kurz vor, sollte es noch welche geben in der SHK-Branche, die nicht kennen, wer ist Dr. Andreas Pippenbrink, wer ist E3DC? Erzähl einmal ein bisschen was über dich.
Ich bin Ingenieur, habe lange Jahre im Halbleitertest und in der Automobilindustrie gearbeitet, habe Getriebe entwickelt, Halbleitertestmaschinen und habe dann sehr stark im bidirektionalen Laden schon vor 15 Jahren mich engagiert. Und weil die Pläne damals nicht aufgegangen sind, das war halt ein bisschen zu früh, haben wir uns auf stationäre Stromspeicher verlegt und sind sozusagen jetzt Wechselrichterhersteller, sind eine bekannte Marke, haben 120.000 Kunden und stellen eigentlich das ganze Portfolio her von allen Leistungsklassen bis in die Gewerbespeicher, stellen auch Ladestationen her, gehören auch zur Hager Group. Das Unternehmen E3DC GmbH wurde Anfang 2018 von Hager gekauft. Und uns geht's gut. Wir haben ein Output von ungefähr 40.000 Stück pro Jahr, sind in Deutschland, Österreich, Schweiz tätig, auch in den Niederlanden, sind eigentlich ein immer noch recht übersichtliches Unternehmen, deshalb machen wir auch einen ganz guten Profit. Wir sind 400 Leute. Wir haben auch Standorte in Frankreich, produzieren im Ruhrgebiet und haben mehrere Engineering-Sites in Göttingen und Osnabrück. Wir sind auch recht erfolgreich gegen die Chinesen. Die Chinesen haben zwar im Markt ungefähr 70% Marktanteil, aber wir sind der größte deutsche Hersteller und wir haben auf jeden Fall eine Vision.
Und auf die kommen wir noch ein kleiner. Ich verfolge euch ja schon sehr, sehr lange. Für mich war E3DC, deswegen freut es mich, dass du nicht dran bist, immer so, sage ich, oberste Liga. Zwischen, wie du weißt, habe ich ja selber ein Hauskraftwerk bei mir eingebaut. Andreas, nachdem die Strompreise, früher haben wir in Österreich das Thema gehabt, wir waren immer zu billig, man hat gesagt, naja, Hauskraftwerk, bei euch heißt es ja Hauskraftwerk, nicht Batteriespeicher. In Deutschland war das ja immer schon hip, aber jetzt hat sich auch in Österreich was getan. Auch hierzulande sind die Preise extrem angestiegen. Wie wichtig ist es heute, wenn man Revue passieren lässt, so vor 2,5 Jahren, wie wir unseren letzten Podcast gemacht haben, dass der Batteriespeicher salonreif geworden ist? Umso mehr, als die Netze inzwischen die große Masse von PV-Anlagen nicht mehr bewerkstelligen kann.
Es gibt viele Gründe für Speicher. Der einfachste, Herbert, den jeder verstehen kann, ist, wenn du erneuerbar erzeugst, geht die Hälfte verloren, wenn du nicht speicherst. Der zweitwichtigste Grund ist, dass Gebäude in der Lage sind, die Hälfte der Volkswirtschaft zu dekarbonisieren. Das heißt, es macht tatsächlich Sinn, dass sich die Leute Photovoltaik aufs Dach packen und speichern, weil über die Hälfte der Energie der Gesellschaft irgendwann aus diesen dezentralen Anlagen erzeugt werden kann. Was ein sehr angenehmer Nebeneffekt ist, deshalb macht man Speicher, ist, weil man auch die flexiblen Lasten, Wärmepumpe und Elektroauto eben zeitversetzt und leistungsgeregelt anpassen kann. Das heißt, der Speicher und ein solches System bringt ja eine extreme Flexibilität und was der Bürger gerne hört, ist Unabhängigkeit. Denn er kann die Energie, die erzeugt wird, speichern und zeitversetzt teilen. Ich hatte am Wochenende das Vergnügen, mit Herbert Diess an der Bar sitzen zu dürfen. Und der meinte einfach, der Speicher wird auch den kompletten Netzausbau vermeiden. Mhm.
Das gibt natürlich Hoffnung, weil wir schaffen das gar nicht so schnell, die Netzausbauten, die teilweise noch nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht worden sind, jetzt in die Transformation mit Wärmepumpe und all in Elektrik reinzubekommen. Da ist ja jetzt das neue Zauberwort, was man immer mehr hört, auch von dir. Du hast es am Anfang schon angeteasert, das bidirektionale Laden, wo im Bereich des Autos, was ja das Liebkind ist, gesagt wird, für ein durchschnittliches Einfamilienhaus 2 bis 4 Tage Autarkie. Ist das realistisch? Ist das die Vision, die ihr verfolgt mit E3DC?
Das mit den 2 bis 3 Tagen ist nicht realistisch. Das gilt nur für den Komfortstrom. Solche Fahrzeuge haben realistisch zwischen 50 und 70 Kilowattstunden, die sie zur Verfügung stellen können. Das ist grob 2 bis 3-mal so viel, wie ein Heimspeicher das kann. Das heißt, das würde vielleicht für einen Tag reichen oder für 1,5 Tage.
Aber das ist ja schon was.
Es ist schon was. Mhm. Und der wesentliche Grund für bidirektionales Laden, Herbert, ist, es gehen momentan 90% des gesamten Lithiumbedarfs in Fahrzeuge. Das heißt, wir werden einfach viel, viel mehr Fahrzeuge haben als alles andere. Es gibt einfach viele Anwendungen, wo Fahrzeuge an Häusern parken und über Nacht zur Verfügung stehen. Und den Speicher kann man nutzen, einerseits für netzdienliche Dinge oder auch für günstigen Strom, der eben nachts dann zur Verfügung steht. Mhm.
Jetzt hast du ja schon einen Namen angesprochen mit Herbert Diess. Ich glaube, er ist momentan bei Infineon CEO, vorher bei VW, korrigier mich. Aber du kommst ja auch aus diesem Konzern und es gibt ja auch eine sehr enge Kooperation zwischen E3DC und VW mit dem ID-Model, was ich weiß. Ist das jetzt eine Zukunftsvision? Ist das schon realisierbar, wo ich sage, okay, ich möchte mir jetzt ein Elektroauto kaufen, VW bietet diese Versionen schon an?
Volkswagen ist ja ein systemrelevanter Spieler, ist in Europa mit Stellantis der größte Hersteller. Wenn die das machen, machen sie es aus Überzeugung und die machen fangen nicht irgendwas an, was dann in 5 Jahren anders ist. Und die zweite pauschale Antwort ist, ja, man kann das kaufen bei uns jetzt dann ab März, wenn die Pressemeldung gelaufen ist. Und es funktioniert mit VW-Fahrzeugen der ID-Baureihe mit Software 3.5 und mit Fahrzeugen mit 77 Kilowattstunden Batterie. Das heißt, ein begrenztes Fahrzeugkontingent neuester Bauart, das funktioniert damit. Es ist die Mondlandung fürs bidirektionale Laden. Und mich persönlich freut es natürlich gewaltig, weil dahinter ein, sagen wir mal, eher konservativer Hersteller steht und nicht jetzt zum Beispiel eine Tesla.
Aber dieser konservative Hersteller, der stellt ja auch Grenzen, ja, wo dann deaktiviert wird, soweit ich informiert bin, bei 4000 Stunden Betriebsdauer, maximal Energiemenge 10.000 kW. Ist das korrekt oder hat sie da was getan?
Man kann sagen, der Volkswagen schenkt allen seinen ID-Kunden 50.000 Gratiskilometer. Wenn ich jetzt dir sage, das bidirektionale Laden brauchst du im Sommer gar nicht, sondern eher im Winter, wo du möglicherweise vom Markt dein Fahrzeug lädst und dann die Wärmepumpe versorgst, dann reicht eben dieses Kontingent für 10 Jahre aus. Vor 10 Jahren hätte uns auch keiner geglaubt, dass wir in Deutschland 400.000 Heimspeicher verkaufen im Jahr 2023. Und wenn ich dir jetzt sage, in 10 Jahren wird jedes Fahrzeug einen bidirektionalen Wechselrichter haben zu Hause und jeder wird das als selbstverständlich in sein Energiemanagement einbinden, dann werde ich da wohl auch recht behalten. Das heißt, es ist der Anfang einer großen Reise. Und die aktuellen Fahrzeugbatterien sind ja keine perfekten Energiespeicher, aber sie werden es. Das heißt, ich glaube schon, dass insbesondere die Kleinfahrzeuge auch irgendwann Lithium-Eisenphosphat oder Natrium-Ionen-Batterien haben, die eher als Energiespeicher optimiert sind. Und je mehr Nachfrage dort ist, du weißt, der Kunde bestimmt letztlich den Markt. Was der Kunde haben möchte, wird der Hersteller irgendwann tun. Das heißt, ich sehe das als langfristig angelegtes Thema, aber als absoluter Marktstandard und das Thema wird nicht mehr weggehen.
Und wenn ich jetzt logisch von meinem Hauskraftwerk ausgehe, ja, wo ich immer das so sehe, wie das entwickelt, kommt es mir fast so vor bei der Batterie, darf es ein bisschen mehr sein, so wie beim Fleischer. Also die Frage ist, dieses Ladesystem, das wird immer irgendwo Teil des Hauskraftwerkes von E3DC bleiben und nicht beim Auto. Sehe ich das richtig?
Es gibt 2 Varianten, Herbert. Das Ladesystem bidirektional wird von einigen wenigen, ich sag mal zwei Namen, Renault und Ford, zurzeit verfolgt, dass es im Fahrzeug ist. Also kannst du dir quasi so vorstellen, wie ein Notstromaggregat stromgesteuert im Fahrzeug. Dann hättest du nur noch eine Schaltstelle ähnlich einer AC-Wallbox im Haus plus ein bisschen Software. Das ist das, was die verfolgen. Aber ich persönlich glaube, dass die Ladeinfrastruktur samt Wechselrichter eher im Haus sein wird und das Ganze auf der DC-Seite betrieben wird, weil einfach aus Effizienzgründen und aus Kostengründen, dass der Wechselrichter einfach langfristig nicht ins Fahrzeug gehört. Und du weißt, dass die Netzbetreiber, also fahrende Erzeugungseinheiten, das mögen die nicht. Und man hat einfach einen ganz großen Flexibilitätsvorteil, weil du kannst dir die Leistung und die Landesnormen viel einfacher anpassen, wenn du ein wandhängendes Erzeugungsgerät hast, wie zum Beispiel das Hauskraftwerk. Und von daher glaube ich also, so wie Benzin und Diesel, ich glaube an 80% auf DC-Basis und einige wenige werden es auf AC-Basis tun. Aber die AC-Basis hat halt den Vorteil, du bezahlst das quasi und fährst das quasi im Fahrzeug spazieren. Und es wird immer relativ landesspezifisch sein. Und also ich kann da jetzt als Ingenieur keinen riesen Vorteil erkennen. Und eine andere Geschichte ist noch, das kann man auch verstehen. Ja, aber so wie du bist der Eigenerzeuger, die Photovoltaik, der Heimspeicher und das Fahrzeug als Speicher gehören einfach thematisch zusammen, genau wie die Wärmepumpe reingehört. Und man kann diese Dinge sehr schön als sogenanntes wandhängendes Hybridsystem bereitstellen, was du dir entweder in die Garage oder in den Keller mit Outlet hängen kannst. Und ich glaube also, um es mal pathetisch zu sagen, ich glaube, das, was momentan ein sogenannter Hybridspeicher ist oder ein Hybridwechselrichter, dass das in wenigen Jahren eine bidirektionale Ladestation mit integriertem Hybridwechselrichter sein wird. Und dann hast du einfach unschlagbare Vorteile. Denn eins darf man nicht vergessen, wir brauchen immer noch einen Zwischenspeicher, denn das Fahrzeug kann mit niedrigsten Ladeleistungen oder Entladeleistungen nichts anfangen. Auf Deutsch gesagt, die Kaffeemaschine vom Herbert Bachler sollte man nicht direkt aus dem Auto betreiben, sondern das Fahrzeug sollte erstmal in den Zwischenspeicher und dann in die Kaffeemaschine.
Aber genau das wäre eigentlich ein Punkt gewesen, wo ich fragen wollte, im Bereich der Wärmepumpe reden wir von COP-Werten, wo man eben schaut, dass er das meiste rausholt, genauso PV. Jetzt ist es ja, wenn das jetzt nicht direkt geht, sondern in den Speicher, soweit meine Informationen stimmen, gibt es da ja auch Verluste, die bis zu 20% betragen. Ist das schlimm oder ist das was, wo man sagt, das muss man einfach reinkalkulieren?
Also wenn es im Sommer ist, beziehungsweise mit genügend PV-Strom, dann ist es egal, weil die billigste Erzeugung ist die eigene. Und da hat man genug von. Du hast eben gesagt, darf es ein bisschen mehr sein. Das gilt ja auch für die Photovoltaikanlage. Das heißt, die cleveren Leute, die haben natürlich ihre Anlage so ausgelegt, dass sie die Verluste einfach hinnehmen und das sozusagen als Autarkie abhaken. Und beim Strom, da braucht man sich ja nur anschauen, was der Unterschied zwischen Tag- und Nachtkosten ist. In Deutschland ist es momentan die Hälfte. Das heißt, da kann man die 20% locker wegstecken. Also wenn ich den Modus ideal mache, dann lade ich natürlich mein Fahrzeug mit voller Leistung in kurzer Zeit, dann habe ich kaum Verluste. Und ich lade dann natürlich eher größere Verbraucher wie die Wärmepumpe aus dem Fahrzeug. Das heißt, ein gutes Energiemanagement wird auch vielleicht an 5% oder 10% Verluste rankommen. Nur, es ist einfach Unsinn, dem Kunden einzureden, dass das Ganze verlustfrei ist. Aber für mich spielt das Thema Verluste eher eine untergeordnete Rolle, weil wir große Unterschiede im Strompreis haben und weil die Photovoltaik in der Eigenerzeugung, ich sag mal, da im Automobil haben wir mal gesagt, weil man Bergamo-weise Kilowattstunden hat. Ja? Das heißt, du hast ja eher zu viel. Und du verteilst es ja ins Fahrzeug, um es dann zeitversetzt zu nutzen. Aber für einen netzdienlichen Betrieb bekommst du ja zumindest in Deutschland relativ wenig Geld. Der Trend ist also sozusagen nur, dass der Eigenstrom und der Bezugsstrom optimiert wird. Das heißt, du machst alles selbst und kaufst nur, wenn es günstig ist. Und du entlädst nur in größere Verbraucher, wenn es dein Energiemanagementsystem für richtig hält. Also das Ganze kann man auch schön kostenoptimiert regeln.
Aber ich sage so, von der Praxis her kann man davon ausgehen, dass das also speziell einen Sinn gibt, dieses bidirektionale Laden, auch was die Wintermonate betrifft, um einfach die Häuser länger durch die kältere Zeit zu bringen, richtig?
Absolut, Herbert. Da muss ich auch sagen, da habe ich meine persönliche Lernkurve gehabt, weil ich habe ja noch vor ein paar Jahren gedacht, die Netze, die brauchen wir jetzt gar nicht. Aber du hast recht. Insbesondere im Winter habe ich sehr viel erneuerbare Energie und ich habe sehr wenig PV, also erneuerbare Energie im Netz, Wind zum Beispiel oder Wasserkraft. Das kann ich natürlich optimal kombinieren. Das heißt, die fehlende Sonne kann ich im Winter sehr schön durch günstiges Aufladen des Speichers während der Nacht nutzen und dann entsprechend an große Verbraucher abgeben. Und Herbert, eins darfst du auch nicht vergessen. Du hast ja im Winter, insbesondere in Österreich, den Strom fürs Auto nicht. Mhm. Das heißt, ich könnte es jetzt ketzerisch sagen, es ist ja eh clever, wenn du deinen Fahrzeugstrom im Winter vom Markt holst, wenn er günstig ist. Weil, zumindest in Deutschland ist das so, wenn er günstig ist, ist er ja auch erneuerbar. Und jetzt könnte man pathetisch sagen, das Fahrzeug bringt sozusagen die Erzeugung mit dem Verbrauch im Netz in Deckung, damit du es in dein Haus zurückholen kannst.
Und da hat es auch das letzte Mal ein Stichwort gegeben, was mir du in den Mund gelegt hast. Nämlich gibt es ja auch ein System, wo man eben zeitgesteuert, sage ich einmal, laden kann. Ja, da gibt es Möglichkeiten dazu. Kannst du darüber berichten, wie das in der Praxis aussieht draußen?
Ja, das ist recht einfach. Zum Beispiel in Österreich habt ihr den Avatar. Es ist ein Anbieter, der dynamische Strompreise anbietet. Da kann man jeden Tag verfolgen, wie sich der Strompreis entwickelt, pro Monat, pro Tag, pro Jahr. Und man sieht auch, zu welchen Zeiten der günstig ist. Und du hast sozusagen immer, ich sag's mal, zu Spitzenzeiten teuren Strom und zu schwachen Zeiten, also nachts, wenn die Leute schlafen, tendenziell sehr günstigen Strom. Und genau das kann man sich zunutze machen. Das heißt, das System weiß, indem es den Markt fragt, wann der Strom günstig ist. Also auf Deutsch, das schaut einfach, wie der Energiebedarf ist, wie der Bedarf der Wärmepumpe ist, wie dein Fahrzeugbedarf ist, zum Beispiel, weil du es im System mitteilst. Und dann kann es entsprechend vollautomatisch vom Markt laden und perfekt mit PV kombinieren. Und jetzt mal unterm Strich, rechne einfach damit, dass es ungefähr 3000 Kilowattstunden sind in einem vollelektrischen Haus, wo du möglicherweise 10 Cent einsparen kannst. Das heißt, unterm Strich reden wir beide von monetär 300 Euro. Aber es geht ja gar nicht um die 300 Euro, Herbert. Es geht ja auch um Preistransparenz. Und jetzt klingt es fast lächerlich, aber ich persönlich würde das auch als Unabhängigkeit bezeichnen, wenn ich wählen kann, wann ich meinen Strom kaufe. Und wenn ich wählen kann, ob der Strom erneuerbar ist, nämlich wenn er günstig ist. Das heißt, es ist auch eine schöne Spielerei, nebst dem Nutzen für die Energiewende und die Umwelt.
Aber das ist ja auch für die Netzbetreiber sehr charmant, mit so Themen wie Avatar in Deutschland, Österreich, wo es ist, zusammenzuarbeiten, weil sie das ja auch ein bisschen steuern können. Ne?
Absolut. Da muss ich natürlich fairerweise sagen, die deutschen Netzbetreiber tun sich da sehr schwer. Aber ich gebe dir recht, die Zukunft ist also auch im Bereich der Netzstabilisierung. Und diese Autos und die Speicher könnten im Verteilnetz also erheblich helfen. Wenn das Verteilnetz zum Beispiel die Signale geben würde, bitte jetzt nicht zu viel Verbrauch oder sogar umgekehrt, bitte stütze mich. Und man muss aber fairerweise sagen, für die Zuhörer, die neuesten Wechselrichternormen, Herbert, fordern das schon ein. Das heißt, Frequenzunterstützung oder Blindleistung muss sozusagen schon jeder Wechselrichter automatisch nach Norm machen. Und insbesondere ihr Österreicher habt uns gezeigt, wo der Bartel den Most holt, weil die schwierigsten Netznormen gibt's in Österreich. Und also da muss man schon sich auf den Hosenboden setzen, wenn man in Österreich zertifiziert sein will, ja?
Wo der Bartel den Most erholt, das gefällt mir. Andreas, man sieht, du gehst sehr viel Skifahren bei uns. Aber ich habe ja auch vernommen, dass E3DC jetzt der erste ist, der eine CE-Zertifizierung bestanden hat als Hauskraftwerkhersteller. Warum ist es wichtig? Ich nehme mal an, das hat mit dem Thema Sicherheit zu tun. Warum legt ihr da so viel Wert drauf?
Nein, das ist nicht ganz richtig, sondern unser BD-System, Herbert, ist ein System, was nur mit dem Heimspeicher funktioniert. Mhm. Eigentlich ist das logisch, Herbert, weil es ist alles auf DC-Basis. Das Auto, die PV und der Heimspeicher sind auf einem, früher hat man gesagt, DC-Bus, wie in der Wechselrichtertechnik sagen, Zwischenkreis. Und das hat so noch keiner gemacht. Und der Vorteil ist zum Beispiel, dass du auch dein Fahrzeug als Notstromversorgung nehmen kannst. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, unabhängig davon, dass die Netze sehr stabile sind, auch in Österreich, einfach auch eine psychologische Geschichte. Das ist ja unsere Philosophie, wenn der Strom ausfällt, habe ich trotzdem Notstrom. Und wenn ich jetzt noch das Auto dabei habe, bin ich natürlich viel sicherer, weil ich kann ja sozusagen selber bestimmen, wie viel Notstromreserve ich zu Hause einparke. Mhm.
Verstehe. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom Thema. Ich habe ja in einem meiner Podcasts auch einen deutschen Kollegen gehabt. Ich weiß nicht, ob du den Dr. Professor Radermacher kennst.
Ja, eigentlich gut.
Mit dem ich gesprochen habe. Und der natürlich sagt, es geht alles in eine Richtung, all electric. Er meint, dass wir nur durch die deutsch-österreichische oder mitteleuropäische Brille sehen, aber nicht durch die globale, dass das ein Irrweg sein könnte, weil die Netze auch in vielen anderen Ländern das nicht stemmen können, auch in unseren nicht. Ja. Und der setzt da sehr stark auf CCS, also Carbon Capture Storage, ja, wo die Ausscheidung über das CO2 freigespeichert wird und meint, dass Öl, Gas die nächsten Jahrzehnte uns noch begleiten wird und Elektro eigentlich so eine Begleitlösung ist. Wie stehst du dem gegenüber?
Da habe ich eine ganz einfache Antwort für deine Hörer. Mhm. Die sollen sich mal aus dem App Store die Electricity Maps laden oder auch im Internet Electricity Maps. Da kann man pro Land sehen, wie der Strom erzeugt wird und wie erneuerbar er ist. Und da sieht man einfach, dass das, was Herr Rademacher sagt, nur für ganz wenige Länder zutrifft, weil zum Beispiel Schweden, Italien, Spanien oder Frankreich sind schon saumäßig gut im erneuerbaren Mix. Deutschland ist schlecht, die USA ist schlecht. Und natürlich hängen diese Länder an der Kohle und am Öl. Und natürlich gibt's auch eine Wohlstandssicherungsaufgabe, Herbert. Und niemand möchte seine Industrie abbauen. Da sage ich aber mal, das ist mir alles wurscht, weil was setzt sich am Ende durch, Herbert? Wir hatten ja auch nicht gedacht, 1980, dass wir alle mal mit einem Mobiltelefon durch die Gegend rennen, was unser Leben fast 24 Stunden bestimmt. Und es setzt sich ganz einfach das durch, was sinnvoll ist. Und sinnvoll ist zum Beispiel, Energie einzusparen, weil man weniger bezahlen muss. Und jetzt muss ich nochmal auf Herbert Diess zurückkommen. Der hat mir am Samstag in Kitzbühel zwei interessante Gedankengänge mitgegeben. Das eine ist, das Elektroauto wird sich durchsetzen, weil es gnadenlos günstiger wird und weil die fossile Energie dauerhaft viel, viel teurer ist als die elektrische. Und da sage ich jetzt erstmal gar nichts. Das heißt, langfristig setzt sich natürlich das Elektrische durch. Was natürlich auch richtig ist, was Elon Musk in Italien gesagt hat, wir sollten jetzt die Öl- und Gasindustrie nicht verteufeln, denn wir hängen erstens von ihr ab und zweitens kriegen wir sie elektrisch gar nicht mal eben ersetzt. Aber trotzdem sind das natürlich alles disruptive Dinge und die Elektrifizierung wird einfach fortschreiten. Und wenn ich jetzt mal dein Haus und mein Haus einfach hernehme als Anwendungsbeispiel, da brauche ich ja nichts mehr kommentieren. Denn ich sehe ja, wie der Primärenergiebedarf gesenkt worden ist. Ich sehe, was erzeugt werden kann. Und unter Freunden haben wir noch 3.000-4.000 Kilowattstunden für ein voll elektrisches Haus. Hättest du aber Öl und Gas, dann wäre dein Häuschen bei 50.000 Kilowattstunden. Und da sage ich gar nichts, ja. Da sage ich einfach nur, 90% des Energiebedarfs hat Herr Bachler gesenkt und ich auch. Und dabei ist er nicht arm geworden, ja. Vielleicht vom Hausbau her, aber von der elektrischen Ausstattung ist das alles bezahlbar. Das Einzige, was man nicht machen darf, man darf jetzt nicht den Flugverkehr hernehmen oder einen Schwerlastverkehr und unrealistische Ziele setzen, so wie sich das die Bundesregierung bei uns gedacht hat, sondern man muss von der Anreizung herkommen und man muss einfach von den Vorteilen dieser Technik mit der Industrie mitschwimmen. Und deshalb ist das für mich eigentlich eher eine riesige, spannende Chance, die sich schrittweise entwickeln wird, als ein totaler Zwang. Und ich persönlich sehe das so, ich frage mich schon lange nicht mehr, zu welchem Prozentsatz und zu welcher Jahreszeit das erfolgt. Ich weiß, was technisch geht und wie cool das ist, was geht. Und es war schon immer so, Herbert, dass, wie soll ich sagen, Technologien, die einen unabhängig machen, erstmal von denen, die was zu verlieren hatten, abgelehnt worden sind. Und die einzige Frage, die ich mir stelle, ist das, funktioniert das? Wird sich das wirklich durchsetzen? Ist das günstiger und ökologischer? Und da kommt überall Ja raus.
Es geht wahrscheinlich auch um den Zeitrahmen, ob das von heute auf morgen passiert, weil ich glaube, jede Technologie braucht auch ihre Zeit, um das umzusetzen. Und weil du von Technologie sprichst, ich habe so ein bisschen zwischen deinen Zeilen das so nebenbei rausgehört, scheint sie ja auch bei den Batterien bei euch zu tun. Du hast von Natrium-Ionen gesprochen. Was sind das für Vorteile? Gibt's das schon? Ist da was in der Schublade?
Naja, aktuell gibt's ja zwei Lithium-Technologien. Einmal die auf Mangan-Kobalt basierende primär automobile Chemie, Hochleistungsbatterien. Die sind für die Energiewende nur bedingt geeignet. Und es gibt ja das Eisenphosphat, was primär von China getrieben ist, was einfach tendenziell ein wenig brauchbarer ist und günstiger ist und auch wahrscheinlich länger hält im direkten Vergleich. Das basiert aber immer noch auf Lithium. Und das Natrium ist ja sozusagen auf Kochsalzbasis. Das würde uns von den Ressourcen vollkommen unabhängig machen. Und der größte Hersteller dieses Erdballs, der CATL, propagiert das und die haben bereits Serienlösungen. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass es auch für die Autos kommen wird. Das heißt, das Ressourcen- und Kostenproblem, Herbert, wird gelöst werden. Und genauso wie du jetzt siehst, das, was niemand, auch wenn ein Hörer nicht für möglich gehalten hätte, ist ja, dass die Solarmodule jetzt bei 10 Cent liegen. Und was auch niemand für möglich halten wird, ist, dass Batterien auch irgendwann bei der Hälfte und drunter liegen werden, weil einfach die Kapazitäten immer weiter ausgebaut werden und die Skaleneffekte da sind. Und da müssen wir, glaube ich, alle unser Vorstellungsvermögen noch mal ein bisschen korrigieren. Das heißt, das Ganze wird schrittweise passieren. Es wird nicht von heute auf morgen passieren. Das Ganze bedingt eine Industrialisierung. Ja, genauso wie der Fissmann, sag ich mal, aus laienhafter Quelle sein Geschäft verkauft hat, weil er offensichtlich der Zukunft nicht so zugetan war. Genauso müssen die deutschen Automobilhersteller und die Europäer überlegen, wie sie das machen mit ihren Batteriefabriken. Und am Beispiel der PV-Fabriken ist der Zug abgefahren. Es wird keine europäischen PV-Fabriken geben. Aber um nochmal auf das Thema zu kommen, es ist doch ganz klar, dass das, was wir tun, funktioniert und langfristig günstiger wird und dass es die gesamte Wärme- und Mobilitätsgeschichte abdecken kann.
Du bist ja ein erfolgreicher Unternehmer. Ihr steht ja mit E3DC für deutsche Wertschöpfung, ja, für ein deutsches Unternehmen, wo man auch sieht, es funktioniert. Was wäre da konkret so ein Vorschlag? Was sollte dieses Anreizsystem beinhalten? Wie würdest du es machen?
Der richtige Weg ist einfach, die Industrie davon zu überzeugen, durch Machbarkeiten, durch Transformationen, dass sie sich umstellt. Und das passiert ja. Es passiert, um mal bei deiner Industrie zu bleiben, es passiert beim Fissmann, es passiert beim Weiland, es ist schon lange beim Stiebel und beim Ochsner passiert. Und die Wärmepumpe ist ja jetzt keine Schnapsidee, Herbert. Ja? Die Wärmepumpe hat vielleicht unter Freunden, wenn es gut gemacht ist, in den entsprechenden Bauten eine Nennleistung elektrisch von 3 bis 5 kW, über die wir reden. Ja. Und warum soll ich das nicht machen? Dafür brauche ich kein neues Stromnetz. Und warum machen wir das, Herbert? Ich mach's, weil es ist einfach wahnsinnig effizient und man kann diese Technik selber besitzen. Du kannst in deinem Gebäude selber, so wie früher das Erdöl beim Shell, kannst du selber deine Fahrzeuge betanken und du kannst selber deine Wärmepumpen betanken und du kannst selber entscheiden. Und das zu einem, ich sag jetzt einfach mal, Total Cost of Ownership, auf Deutsch gesagt, wenn du es lang genug machst, hast du irgendwann einen riesen Preisvorteil gegenüber dem, der einfach sein Öl und Gas kauft. Und das ist einfach so überzeugend. Und weil du fragst, was kann man machen? Der Staat könnte es natürlich fördern. Der Staat könnte Industriepolitik machen. Er könnte sagen, liebe Leute, genau wie es die Amis machen mit ihrem Inflation Reduction Act, könnte jetzt die EU sagen, so Leute, wir fördern jetzt Chipfabriken, wir fördern jetzt Batteriefabriken. Was müssen wir machen, damit der Kattel hierher kommt? Was müssen wir machen, damit der LG im großen Chile herkommt? Der Staat könnte sich natürlich fragen, wenn er sich positionieren würde, ja, wie kann er diese Transformation unterstützen? Und da ist eben das Problem, es tut er nicht. Der Staat hört natürlich in erster Linie mal auf den Wähler und auf seine Bestandsindustrie. Nur genau da liegt ja das Problem, dass wenn die Bestandsindustrie sich nicht selber einen Wettbewerbsvorteil verpasst, werden sie irgendwann auch gar nicht mehr existieren. Das heißt, das Ganze ist nicht ein nationales Problem, sondern ein internationales. Und da kann ich nur sagen, guck dir doch die Asiaten an. Die machen doch mittlerweile mehr vollelektrische Technologien als der Westen.
Das politische Thema, das werden wir beide nicht einfach so in den Griff bekommen. Da müssen wir einfach immer uns am Boden der Tatsachen bewegen. Was ich aber feststelle, ist Thema Abhängigkeit Asien. Das Millionenfonds von der EU gibt, Eno Energy, EIT nennt sie das, aus Davos habe ich einen Presseartikel gelesen, wo jetzt 500 Millionen in die Hand genommen werden, hier in Europa Batterien zu produzieren. Ist das eher homöopathisch oder ist das ein erster Schritt, der sagt, ja, wir holen uns schon Technologien wieder zurück?
Ich bin einfach zu lange im Geschäft, als dass ich das glaube, Herbert. Schon jetzt das sage. Ich halte mich mal an die konkreten Ankündigungen. Volkswagen hat gesagt, dass er in Salzgitter, in Valencia und St. Thomas, das wären jetzt drei Standorte, bis 2027 soweit klar ist. Da haben wir dann noch 4 Jahre und dann sehen wir, was geht. Und den Rest glaube ich einfach nicht, weil in Deutschland zum Beispiel wurden aus dem Haushaltsproblem jetzt wieder Fördermittel gestrichen. Ich glaube einfach, dass der richtige Weg ist, dass die betroffene Industrie, um es mal pathetisch zu sagen, dass die sagt, was sie braucht. Und da sind wir noch lange nicht. Weil ich habe jetzt noch keinen Heizungshersteller gehört, der darum gebettelt hat, dass er 100% Wärmepumpe machen darf. Ich habe auch noch keinen OEM gesehen, der mit fliegenden Fahnen 100% elektrisch mit eigenen lokalen Batteriefabriken vom Staat incentiviert gefordert hat. Und da sind wir wieder bei deiner schrittweisen Umstellung. Nehmen wir einfach an, dass das Thema unwiderruflich richtig ist und fortschreitet. Dann geht es also nur noch darum, wie schnell das erfolgt. Und da könnte natürlich der Staat durch Wirtschaftsförderung schon sinnvolle Dinge tun. Meiner Meinung nach macht er das nicht, weil der Politiker sich primär nach Wählern richtet und nicht wie bei uns war es der Franz Josef Strauß, der Bayern reich gemacht hat. Ich weiß nicht, wer es in Österreich ist. Aber wir brauchen da eher Leute, die eben vordenken. Und das ist total abhanden gekommen, weil die Politik einfach nur kurzfristig und extrem lobbyistisch für ihre Wählergruppe agiert. Und da möchte ich auch noch einen Satz sagen, was mir am meisten, ich sage jetzt mal, auf den Wecker fällt, ist, dass die Grünen ihr ganzes Image verspielen, weil sie sich nicht klar zum Wohlstand und zur Industrie bekennen, sondern irgendwelche Fantastereien machen, von wegen, wir dürfen uns nicht mehr fortpflanzen oder wir dürfen jetzt hier nur noch vegan essen. Und da bin ich immer auch der Meinung von Musk, jede Gesellschaft muss sich fortpflanzen und die Leute müssen Wachstum haben und sie müssen Wohlstand haben. Also kann es nur darum gehen, wie kriegen wir den möglichst CO2-neutral und wie behalten wir weiterhin unser Geld in der Tasche. Und das ist also meiner Meinung nach der größte Fehler, den die Grünen gemacht haben, dass sie sozusagen den Eindruck erweckt haben, als wollten sie jetzt den Wohlstand abbauen. Und ich glaube, wir beide sind die lebenden Beispiele, Herbert, dass das auch anders geht, ja. Dass es auch vernünftiger geht und ohne Komfortverlust, ja. Und das ist sozusagen meine Weisheit jetzt unterm Strich.
Ich habe jetzt gelesen, die Nachfrage nach Stromspeichern 2023 in Deutschland 150% gestiegen, in Österreich glaube ich ähnlich. Ja. Das muss ja irgendwie ein gutes Gefühl sein. Könnt ihr das überhaupt stemmen, was da momentan, ihr seid ja Technologieführer, auf euch so zukommt?
Ja, das Problem haben wir schon hinter uns, weil ich sag mal flapsig, die Ukraine-Krise hat zeitweise den Bedarf geschürt, weil einfach mal klar wurde, wie teuer Energie werden kann. Und die Corona-Krise hat Verknappung geschürt mit einer riesigen Nachfrage. Und beides hat sich jetzt sozusagen kulminiert. und hat zu einem wahnsinnigen Aufbau an Produktionskapazitäten aus China geführt. Das Problem ist gelöst. Aber letztendlich sind es auch nur zwei Sonderereignisse, Herbert, um das mal dramatisch zu sagen, die uns jetzt dahin gebracht haben. Und in Zukunft wird es auf dem hohen Niveau weitergehen. Aber dieses 3X, wie es so schön heißt, das war Corona und Ukraine. Mhm. Und man könnte jetzt sagen, Gott sei Dank für die Erneuerbaren, aber es waren auch keine einfachen Zeiten. Und was man sagen kann, es hat sich jetzt normalisiert und die Volumen sind da und wir können liefern und man hat dadurch hat die ganze Branche gelernt. Mhm. Aber insbesondere muss man auch sagen, hat der Chinese profitiert und deshalb ist keine einzige deutsche Solarfabrik im großen Stil gewachsen, auch keine einzige deutsche Batteriefabrik. Das ist eben das, was mich ärgert, weil ich eben da einfach mehr von der Volkswirtschaft erwartet hätte, dass sie dieses Thema progressiver angeht. Sie redet aber mehr über den Wasserstoff.
Was sagst du zum Thema Wasserstoff? Ist das ein Begleitprojekt? Wie stehst du zu dem Thema?
Also ich glaube, für Mobilität ist es keine Lösung, weil einfach die Energiebilanz und die Kostenbilanz zu schlecht ist. Selbst im Lastkraftwagen geht man davon weg. Und für die stationäre Geschichte, also Heizen, ich meine, du kennst die Brennstoffzellen vom Fissmann, das waren alles nette Projekte. Da sage ich einfach mal, um Erdgas zu reformieren, brauche ich keinen Wasserstoff. Wenn, dann grüner Wasserstoff. Das ist ein tolles Thema, das fasziniert mich selbst. Aber es ist halt eine totale Nische und es ist abstrus teuer.
Kommen wir nochmal zurück auf E3DC, Hauskraftwerke. Was kann E3DC-Kunden in Zukunft erwarten? Was ist in der Pipeline? Was gibt's Neues?
E3DC-Kunden können vor allen Dingen erwarten, dass sie dieses Jahr eine Menge Software kriegen, die ihnen zeigt, dass selbst 10 Jahre alte Systeme wieder up-to-date sind, sprich dynamische Strompreise oder auch eine bessere Visualisierung oder Schnittstellen für Stromanbieter, dass wir da was machen. Was man erwarten kann, ist, dass jedes System, was man kauft, zukunftsfähig ist, weil wir BD liefern. Natürlich nicht die eher teuren Edison-Systeme für jedermann, aber spätestens Ende nächsten Jahres auch eine bezahlbare AC-Lösung. Also AC-BD heißt es, eine Gleichstrom-Wallbox, die an der Wand hängt, aber die übers Wechselstromnetz mit dem Stromspeicher kommuniziert.
Momentan kosten ja die um die 10.000 Euro, oder?
Ja, kann man jetzt so flapsig sagen.
Wo werden Sie die einpendeln, nur dass man so ein bisschen...
Jetzt sage ich mal unter Freunden zwischen 4.000 und 5.000 VK an Endkunde irgendwann. Aber du musst halt auch, dahinter steht ja ein Speichervorteil und den hast du ja schon im Auto gekauft. Das heißt, ich könnte auch theoretisch sagen, das ist der günstigste Speicher, den du dir kaufen kannst.
Wenn du zurückblickst, ja, das ist ja so, kann man schon sagen, dein Lebenswerk E3DC, was du aufgebaut hast, ja. Wo nimmst du all deine Energie her? Ich sehe dich immer irgendwo in der Welt und dann bist dort wieder und da und dann.
Energie nehme ich daher, weil, ich sag mal, ich bin ja nicht allein, ich habe ja ein tolles Team. Also letztlich ist es jeder Mitarbeiter hier, der mitarbeitet. Außerdem bin ich nicht der klassische Chef. Also die Energie nehme ich daher, weil Leute der Vision folgen, weil die gerne zur Arbeit gehen und weil wir alle in die gleiche Richtung denken. Also auf Deutsch, wir sind tatsächlich auch so eine kleine Engineering-Firma, wo es Spaß macht, mal ein bisschen rumzuspinnen und in die Zukunft zu denken. Und da nehme ich die Energie her und letztlich, und das ist wahrscheinlich auch, Herbert, das weißt du selber, die Aufgabe von einem Unternehmer, dass er das Unternehmen nicht von sich selbst so abhängig macht. Strategie macht natürlich auch Spaß. Auf Deutsch, wir haben die richtige Vision, wir haben die richtigen Leute, aber auch das macht Spaß, wenn man dann sozusagen über einen regionalen Betrieb vor Ort arbeitet und nicht über, auf Deutsch gesagt, sage ich mal, einen überregionalen Strukturvertrieb. Und das freut mich immer noch, weil, Herbert, bräuchte nicht erzählen, weil der Handwerker ist, mindestens in Deutschland gibt es Leute, die den vielleicht unterbewerten, aber für uns ist eben das Handwerk sozusagen das Maß der Dinge.
Mhm. Weißt du auswendig, wie viele Anlagen in Deutschland und in Österreich im Feld derzeit sind?
Insgesamt?
Um so ein bisschen ein Gefühl zu, ja.
In Deutschland weiß ich es ziemlich genau. Es sind 2 Millionen PV-Anlagen und 1 Million Stromspeicher in Summe. Und in Österreich lehne ich mich jetzt mal extrem aus dem Fenster. Ich sage mal, es sind nicht mehr als 50.000 Stromspeicher. Die Anzahl der PV-Anlagen müsste ich nachgucken. Aber du weißt selber, Österreich hat sich's auch ein bisschen schwer gemacht. Man hat lange Jahre dieses Fördermodell gemacht. Aber ich denke, dass Österreich jetzt in den nächsten Jahren viel stärker wächst, als es je gewachsen ist in dem Bereich. Ja.
Mhm. Und wenn jetzt jemand E3DC-Partner werden will, einfach Infos braucht und sagt, ja, ich will da eine Schulung machen, ich will die Hauskraftwerke da zur Autarkie beitragen, wo kann er sich hinwenden?
Wir haben einen Schulungskalender und einen Roadshow-Kalender und er kann das machen. Er kann auch einfach an E3DC-Info oder Support schreiben oder über den Außendienst gehen. Da gibt es Möglichkeiten und wir bieten ja regulär Schulungen an. Das Einfachste ist wahrscheinlich, sich über die Homepage einfach zu bewerben und dann geht das. Dann kriegt man das volle Neukundenprogramm. Wir haben auch einen Vertriebsaußendienst speziell für Österreich und auch einen Service. Da kann man schon mal die Kontaktdaten austauschen.
Perfekt. Und als Sponsor des DSV seid ihr ja mit Sportlern wie den Linus Strasser oder Lena Dürr und vielen anderen inzwischen sehr erfolgreich. Was hat eigentlich die motiviert, den Skisport zu fördern, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft? Ja, welches Zeichen wollt ihr mit E3DC da setzen?
Naja, der Skisport ist ja jetzt nicht unbedingt nachhaltig eingestuft. Ich persönlich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Er ist nachhaltiger als 5000 andere Dinge. Mhm. Zum Beispiel nachhaltiger als eine Südseekreuzfahrt. Ja. Und ich finde, man sollte sich da gar kein Urteil darüber erlauben, weil es gibt Leute, die wohnen halt am Berg. Mhm. Und die sind früher mit Skiern auf den Berg gegangen. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit sehe ich jetzt beim Skisport als eher kritisch. Aber ich sehe einfach das Thema Freude, Wettkampf und Teamgeist. Und letzten Endes werden vielleicht alle Nicht-Skifahrer denken, was soll der Blödsinn? Und alle Skifahrer werden denken, ja logisch. Mhm. Und von daher ist es eine bezahlbare Teamsportart, die auch den Leistungsgedanken weckt. Und der ist halt E3DC. Das heißt, und du weißt selber, Herbert, spielt auch die Technik eine große Rolle. Mhm. Ja, für mich ist es eine Geschichte, die Marke natürlich, also das heißt im Fachjargon heißt es ja Logo-Präsenzzeit. Das ist bezahlbare Logo-Präsenzzeit in einer Zeit, wo Leute nachdenken und vorm Fernseher sitzen.
Mhm. Ja, also ich erinnere mich an unseren ersten Podcast. Da hattest du vorgeschlagen, wir Österreicher, wir haben so viele Berge, da passen sehr viele PV-Anlagen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das der erste Link.
Ja, warum nicht? Und ich habe ja auch gelernt, Herbert, vielleicht für die Zuhörer, in den Alpen und in den Bergen habe ich eine viel höhere Solarausbeute als im Flachland. Und das ist ja prädestiniert. Nur die meisten denken, es ist genau umgekehrt. Ja. Aber ich habe dort ja extrem hohe Erträge. Ich sage mal, dein Haus wird pro Quadratmeter wesentlich mehr Ertrag haben als mein Haus hier in Norddeutschland. Ja.
Ich selber habe mich gefreut, dass wir relativ kurzfristig jetzt zu dem Gespräch gekommen sind. Ich glaube, für viele von den Hörern war es interessant, was sie in dieser Richtung tut. Am Ende habe ich jetzt nochmal meine drei Fragen, die du beantwortest, bitte. Darf ich starten?
Ja, gern.
All Electric ist künftig?
Der Standard für alle, die unabhängig sein wollen.
Bidirektionales Laden, Bidi, ist in Zukunft?
Der absolute Standard für jedermann, ob mit oder ohne Besitz.
Großes und visionäres Denken heißt für mich?
Für den Kunden denken und Dinge möglich machen, die sonst nicht möglich wären.
Lieber Andreas, ich weiß, du hast schon wieder nötig, zum nächsten Termin zu gehen. Mir hat es gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen und freue mich auch wieder, wenn du in Österreich bist. Alles Gute, weiter viel Power und liebe Grüße nach Osnabrück. Servus, Pirti.
Herbert, vielen Dank. Es war auch mir ein Vergnügen wieder mal.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.